NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Ulrike Heckmann. Unsere Themen unter anderem: Die NATO-Außenminister beraten über eine Stärkung des transatlantischen Bündnisses. Neue Aussage im Impeachment-Verfahren belastet den US-Präsidenten. Israel steht offenbar vor Neuwahlen. Kokainfunde in Deutschland sind auf Rekordhoch. Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem tödlichen Anschlag auf den Mediziner Fritz von Weizsäcker. Die Deutsche Umwelthilfe verklagt Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wegen Nitratbelastung im Grundwasser. Und die UN-Kinderrechtskonvention wird 30. Zunächst nach Brüssel. Die NATO hirntot? Mit dieser Äußerung hatte Frankreichs Präsident Macron für viel Empörung gesorgt. In strategischen Fragen sprechen sich die USA kaum noch mit den europäischen Partnern ab, so Macron. Heute beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel war Gelegenheit zur gemeinsamen Diagnose. Bundesaußenminister Maas brachte Ideen mit, wie das transatlantische Bündnis gestärkt werden könnte. Er fordert für die NATO eine politische Frischzellenkur. Aus Brüssel, Holger Roman.
Zumindest zwei Gesprächspartner hat Heiko Maas überzeugt. Sein französischer Kollege Le Drian ließ wissen, auch seine Regierung werde Vorschläge zur Wiederbelebung der NATO vorlegen. Die jüngsten Verbalattacken seines Präsidenten wiederholte er nicht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bewertete den deutschen Vorstoß ebenfalls positiv. Vor allem das starke und klare Bekenntnis zur Allianz begrüße er sehr, erklärte der Norweger.
The very strong and clear message from Germany and also from Foreign Minister Heiko Maas on the strong support for NATO is something I welcome very much.
Außenminister Maas nannte die NATO die Lebensversicherung Europas und sieht Chancen für einen Neubeginn.
Nötig ist, dass der politische Arm der NATO gestärkt wird, dass es auch eine stärkere politische Koordination der Partner gibt, dass die Fragen unserer nordamerikanischen Partner mit denen und den Interessen der europäischen stärker miteinander in Einklang gebracht werden.
Laut Maas geht es jetzt darum, die Debatte in geordnete Bahnen zu lenken, wie er sagte, und deutlich zu machen, dass die NATO funktioniere und dass sie eine Zukunft hat. Um dies zu erreichen, plädiert der Minister dafür, möglichst bald eine Expertengruppe unter Vorsitz Stoltenbergs einzusetzen, die binnen Jahresfrist entsprechende Reformideen ausarbeitet. Denkbar wären etwa häufigere Treffen auf Regierungsebene nach dem Vorbild der Europäischen Union, um den Austausch über zentrale Fragen zu vertiefen. Viel konkreter will der Außenminister vorerst aber nicht werden. Maas Vorschlag sei wertvoll, lobt NATO-Generalsekretär Stoltenberg, denn er ziele darauf ab, die NATO als Plattform des Dialogs zu stärken, um den aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, denen Nordamerika und Europa gegenüberstünden. Die warmen Worte des Generalsekretärs sollte man freilich nicht überbewerten. Jens Stoltenbergs Aufgabe besteht vor allem im Moderieren. Und sein Hauptinteresse ist es aktuell, den entstandenen Schaden zu begrenzen. Nach den Dauerattacken und den Alleingängen von US-Präsident Trump hat es der Norweger nun auch noch mit einem widerspenstigen Hausherrn im Élysée zu tun. Ob Außenminister Maas mit seinem Vermittlungsvorstoß Erfolg hat, entscheidet sich ohnehin nicht sofort und nicht in Brüssel. Anfang Dezember kommen Donald Trump und Emmanuel Macron nach London zum großen NATO-Jubiläumsgipfel. Dann wird sich zeigen, ob es das Thema auf die Tagesordnung schafft oder ob es wieder einmal vor allem um die Höhe der Militärausgaben geht. Trumps Chefdiplomat Mike Pompeo jedenfalls, der sich erst vor wenigen Tagen mit Maas in Leipzig getroffen hatte, hielt sich mit einem schnellen Urteil zurück. Er freue sich auf das Treffen im Dezember, so Pompeo, auf gute Gespräche und ein erfolgreiches Meeting der Chefs.
Auch unsere Korrespondentin Helga Schmidt beobachtet das Außenministertreffen der NATO in Brüssel. Frau Schmidt, Ihre Einschätzung, glauben Sie, dass das gelingt, die Debatte schon vom Dezember an in geordnete Bahnen zu lenken?
Es ist ein erster Schritt, ein sehr wichtiger Schritt, und ich denke, es ist ein großer Fortschritt für die NATO, dass offen über die Führungskrise jetzt diskutiert wird. Monatelang hat man ja öffentlich nur über mehr Geld fürs Militär gesprochen. Die berühmten 2% vom Bruttoinlandsprodukt waren das große Thema. Aber wofür diese NATO-Ressourcen in Zukunft eingesetzt werden sollen, welche strategischen Ziele die Allianz verfolgen soll, ob es überhaupt noch eine Wertegemeinschaft ist, das wurde nicht offen diskutiert. Und ich denke, es ist das Verdienst des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass er diese Diskussion angeregt hat mit umstrittenen Worten, aber inhaltlich doch so, dass viele andere NATO-Partner seinen Punkt, also die Forderung nach einer Diskussion über Reformen geteilt haben. Und jetzt hat der deutsche Außenminister eine ähnliche Initiative ergriffen. Nun liegen die Probleme auf dem Tisch. Das ist ein Fortschritt in der NATO.
Wie reformfähig erleben Sie die NATO denn wirklich? Die USA sind da ja nicht der einzige schwierige Partner derzeit.
Nein, die USA sind nicht der einzige schwierige Partner. Ein weiterer sehr schwieriger Partner ist die Türkei. Und das ist ja im Syrien-Konflikt ganz besonders deutlich geworden. Und ich denke, es war das Fiasko der NATO in Syrien, dass die Probleme so offen auf den Tisch gebracht haben. Da hatten sich ja zwei NATO-Partner, die Türkei und die Vereinigten Staaten, entschieden, Alleingänge zu unternehmen und den Rest der NATO überhaupt nicht zu informieren. Zuerst holte Donald Trump die amerikanischen Truppen aus dem Norden Syriens zurück und ließ die kurdischen Kräfte schutzlos zurück, obwohl sie vorher unverzichtbare Partner im Kampf gegen die Islamisten gewesen waren. Das hat viel Kritik bei den NATO-Partnern ausgelöst. Und dann folgte der Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens völkerrechtswidrig. Und auch da wurde die Allianz überrascht. Die NATO-Führung hier im Hauptquartier in Brüssel hat darüber im Grunde kein kritisches Wort verloren. Im Gegenteil, es wurde immer noch versucht, die auseinanderstrebenden Kräfte irgendwie zusammenzuhalten. Mehr schlecht als recht, muss man sagen. Und vor diesem Hintergrund hört man jetzt im Moment eigentlich nur positive Reaktionen darüber, dass der Konflikt und das Führungsloch und die Krise der NATO erstmals seit langem offen angesprochen worden ist. Zuerst von Frankreich und jetzt auch von Deutschland, vom deutschen Außenminister Maas.
Also ist auch die Sorge, die NATO-Generalsekretär Stoltenberg geäußert hatte, wenn Europa militärisch enger zusammenrückt, dann kann das zu einer Spaltung der NATO führen, unberechtigt.
Das muss ich jetzt noch zeigen. Das ist ja so ein bisschen die Interpretation von Macron gewesen, dass man gesagt hat, also der französische Präsident will offenbar eine Alternativveranstaltung zur NATO, einen europäischen Pfeiler bilden. Aber wenn man mit französischen Diplomaten spricht, dann sagen die ganz klar, das war nicht das Ziel des französischen Präsidenten. Er steht zur NATO und er will aber jetzt nicht nachgeben in seiner Forderung, die NATO zu reformieren mit einem starken Frankreich. Klar, Frankreich ist eine Atommacht und jeder französische Staatspräsident hat immer auch eine französische Sonderrolle im Verteidigungsbündnis eingefordert, aber auch mit europäischen starken Partnern, um aber das Ziel im Auge zu behalten, nämlich die Allianz wieder handlungsfähig zu machen an den unterschiedlichen Krisen und Konfliktorten in der Welt.
Aus Brüssel waren das Informationen und Einschätzungen unserer Korrespondentin Helga Schmidt. Die neue Brandenburger Kenia-Regierung aus SPD, CDU und Grünen kann ihre Arbeit aufnehmen. Der SPD-Politiker Dietmar Woidke wurde heute zum Ministerpräsident gewählt und anschließend legten er und sein neues Kabinett den Amtseid ab. Dominik Glenz.
Ein wenig ist Dietmar Woidke die Anspannung anzusehen in den Minuten, bis Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke das Ergebnis der geheimen Wahl bekannt gibt.
Für den Wahlvorschlag haben 47 Abgeordnete gestimmt.
50 Stimmen hat die neue rot-schwarz-grüne Koalition im Plenum. 3 haben also nicht für Dietmar Woidke gestimmt, der kurz darauf zum dritten Mal seinen Amtseid leistet.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Im Anschluss werden die neuen Ministerinnen und Minister ernannt und vereidigt. 5 Ministerien plus Ministerpräsident besetzt die SPD, 3 die CDU, 2 die Grünen. Jünger und weiblicher wollte man werden und hat das auch geschafft. Der Altersdurchschnitt liegt nun bei gut 56 Jahren. Es gibt 6 Ministerinnen, 4 Minister und den Ministerpräsidenten. Der spricht trotz der 3 Abweichler von einem guten Wahlergebnis.
Es ist vor allen Dingen das Vertrauen, was schon gewachsen ist zwischen den Parteien, die ja miteinander einen guten Koalitionsvertrag für das Land ausgehandelt haben. Auch die Parteien selber davon überzeugen konnten, dass dieses Vertrauen hier im Landtag auch noch weiter wachsen muss.
Auch sein Vize, der neue Innenminister Michael Stübgen von der CDU, gibt sich optimistisch.
Es ist ja auch deutlich, Enthaltung ist keine Nein-Stimme. Und das ist für mich eigentlich das Erfreuliche an dieser Abstimmung.
In den vergangenen Wochen sei man zusammengewachsen, betonen alle 3 Koalitionspartner. Man will Vorreiter werden in Sachen regenerative Energien und zeigen, dass Klimaschutz und gute wirtschaftliche Entwicklung vereinbar seien. Dass Tesla vor wenigen Tagen angekündigt hat, in Brandenburg investieren zu wollen, sieht man als gutes Zeichen. Nun müsse man schnell loslegen, meinte Ursula Nonnemacher, neue Vize-Regierungschefin und Gesundheitsministerin von den Grünen bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages.
Es gilt, die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bearbeiten. Es gilt, die Herausforderungen der Globalisierung, der Digitalisierung und vor allen Dingen natürlich auch die Herausforderung, einen sicheren sich immer mehr verschärfenden Klimawandels zu begegnen.
Die Opposition sieht einen verhagelten Start für die neue Landesregierung. Auch Andreas Kalbitz, Fraktionschef der AfD, spricht von einem schwachen Start für eine schwache Regierung.
Ich bin verhalten optimistisch, was das wird für das Land. Brandenburg hat auf jeden Fall Besseres verdient als so eine instabile Koalition.
Sowohl Linke als auch AfD und Freie Wähler kündigen eine konstruktive Oppositionsarbeit an. Doch die Gräben sind tief. Die Linke betont, es wird keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die enorm erstarkte AfD-Fraktion zeigt deutlich ihre Abneigung. Für die neue Regierung gibt es weder Applaus noch Glückwünsche. Mit der rot-schwarz-grünen Regierungsbildung ist das politische Potsdam ab sofort wieder arbeitsfähig, knapp 12 Wochen nach der Landtagswahl.
Im Ringen um eine neue Regierung steuert Israel womöglich auf die nächste Neuwahl zu. Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman verweigerte am Mittag seine Unterstützung. Seine laizistisch-nationalistische Partei Israel Beitenu galt seit der Parlamentswahl im September als Königsmacher. Aus Tel Aviv, Sophie von der Tann.
Schon vor Ablaufen der Frist um Mitternacht zeichnet sich ab, Benny Gantz, Oppositionsführer im israelischen Parlament, wird es wohl nicht schaffen, eine Regierungskoalition zu bilden. Gantz war zwar Gewinner der Parlamentswahlen, hatte aber keine Mehrheit. Genauso wenig wie Benjamin Netanyahu, der noch amtierende Premierminister Israels. Beide haben bis zuletzt um Koalitionen gerungen, vor allem mit dem Rechtspopulisten Avigdor Lieberman. Doch Lieberman verkündet nun, wir werden weder einer Regierung mit knappen Mehrheitsverhältnissen noch einer Minderheitsregierung beitreten. Das wäre falsch und egal, welche der beiden Regierungen gebildet wird, sie könnte nicht funktionieren. Auch eine große Koalition zwischen dem Mitte-Links-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz und Netanyahus Likud scheint unwahrscheinlich. Wenn Gantz es bis zum Ende des Tages nicht schafft, eine Regierungskoalition zu bilden, dann hat jeder Abgeordnete der Knesset die Möglichkeit, binnen 21 Tagen die Mehrheit für eine Koalition zu suchen. Sollte auch das scheitern, kommt es erneut zu Parlamentswahlen in Israel. Zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten.
Gordon Sondland, der US-Botschafter bei der EU, gilt als einer der wichtigsten Zeugen in der Ukraine-Affäre in den USA. Seine heutige öffentliche Aussage im Rahmen der sogenannten Impeachment-Ermittlungen untermauert die Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Arthur Landwehr erzählt das Washington mehr.
Gordon Sondland könnte der entscheidende Zeuge werden. Bei den Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren bestätigte der amerikanische Botschafter bei der EU die zentralen Vorwürfe der Demokraten gegen Donald Trump. Der Präsident habe persönliche politische Interessen mit staatlichen Aufgaben vermischt, organisiert von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani. Konkret standen auf der einen Seite 400 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine und ein Besuch von Staatschef Volodymyr Zelensky im Weißen Haus.
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo.
Und das die Gegenleistung, die Giuliani präsentierte. Untersuchungen wegen möglicher Korruption gegen das Ölunternehmen Burisma, zu dem Hunter Biden gehörte. Dies mit dem ausdrücklichen Ziel, dessen Vater und Trumps Rivalen Joe Biden zu schaden. Und eine öffentliche Untersuchung, ob 2016 von der Ukraine aus Computer der Demokratischen Partei gehackt wurden. Dies, um diesen Vorwurf von Russland abzulenken und damit Trump in der Russland-Affäre zu entlasten.
Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations.
Und Zelensky müsste das öffentlich tun, damit es Biden im Wahlkampf schaden könnte. Rudy Giuliani habe eine besondere Rolle gespielt. So Sondland. Er, ebenso wie Energieminister Rick Perry und der Sonderbeauftragte Volker, hätten nicht mit Giuliani zusammenarbeiten wollen. Sie seien aber von Trump direkt angewiesen worden.
We did not want to work with Mr. Giuliani. Simply put, we were playing the hand we were dealt.
Und so hätten sie halt das Blatt gespielt, das sie bekommen hätten. Sondland unterstrich, dass es sich nicht um eine geheime, im engen Kreis getroffene Abmachung gehandelt habe. Es habe kurz vor dem Telefonat von Donald Trump mit Präsident Zelensky eine E-Mail gegeben, um alle Beteiligten auf Linie zu bringen. Die Führung des Weißen Hauses, Außenminister, Sicherheitsberater.
These emails show that the leadership of the State Department, the National Security Council and the White House were all informed about the Ukraine efforts.
Und auch der Vizepräsident sei involviert worden. Er, Sondland, habe immer auf die Unterstützung der Ukraine gedrängt, alles dafür getan, dass die Hilfen freigegeben würden. Das Land sei dringend darauf angewiesen gewesen, auch im Sicherheitsinteresse der USA und Europas. Aber der Präsident reagierte nicht. Trump machte bei einem Treffen am 23. Mai klar, dass er sich nicht besonders für die Ukraine interessierte. Wir mussten kräftig arbeiten, damit er sich überhaupt engagierte.
Die griechische Regierung kämpft um Lösungen in der Flüchtlingskrise. Heute kündigte sie unter anderem an, 3 große Flüchtlingslager auf den ostägäischen Inseln zu schließen. Christian Buttgereit erzählt über die Pläne in Athen mehr.
Dabei handelt es sich um die 3 völlig überfüllten Flüchtlingslager auf Lesbos, Samos und Chios. Stattdessen sollen neue Lager gebaut werden für jeweils 5000 Menschen. Dabei soll es sich offenbar um Abschiebelager handeln. Sofern ihre Asylanträge abgelehnt sind, sollen Flüchtlinge von dort direkt in die Türkei oder in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Die Kapazitäten der neuen geplanten Lager würde jedoch nicht für die Anzahl der Flüchtlinge ausreichen, die sich jetzt auf den Inseln befinden. Allein auf Lesbos sind es derzeit rund 15.000. Deshalb legte ein Regierungssprecher an, dass bis Februar 20.000 Flüchtlinge aufs griechische Festland gebracht werden sollen. Das gelte für Flüchtlinge, die gute Chancen auf Anerkennung ihrer Asylanträge hätten. Unklar erscheint bislang, wo neu ankommende Migranten untergebracht werden sollen. Allein in den vergangenen 6 Tagen haben mehr als 2.000 zusätzliche Menschen die Inseln erreicht. Neue, kleinere Lager soll es später auch auf den Inseln Leros und Kos geben. Ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen kündigte an, es würde überprüft, ob die Planungen mit der UN-Flüchtlingscharta übereinstimmen. Die neue konservative Regierung von Ministerpräsident Mitsotakis war mit dem Ziel angetreten, das Problem der Migration in den Griff zu bekommen.
Starthilfe Plus, so heißt ein Programm, das die freiwillige Rückkehr von Geflüchteten aus Deutschland in ihre Heimatländer fördern soll. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, hat jetzt untersuchen lassen, ob und wie das Programm wirkt. Janina Lückhoff.
Die Unsicherheit darüber, in Deutschland bleiben zu können, das Gefühl, hier nicht zu Hause zu sein, Heimweh. Das sind die häufigsten Gründe, die freiwillige Rückkehrer als Motivation nennen, ein halbes Jahr, nachdem sie Deutschland verlassen haben. Für nur ganz wenige sei das Geld ausschlaggebend für die Entscheidung zur Rückkehr gewesen. Das spiele vor allem für jene eine Rolle, die sich bereits aus anderen Motiven zu diesem Schritt entschieden hatten. Das ist ein Ergebnis der Untersuchung zum Programm Starthilfe Plus, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Organisation für Migration vorgelegt haben. Ein anderes Ergebnis: Rund 40% der Befragten sind mit ihrem Leben am Rückkehrort zufrieden, knapp 30% sind es nicht. Die meisten zufriedenen Rückkehrer finden sich dabei in Armenien, die meisten unzufriedenen im Libanon. Insgesamt geht gut ein Drittel der in ihre Heimat zurückgekehrten einer Vollzeitbeschäftigung nach. Die Studienmacher räumen ein, dass ihre Untersuchung nicht repräsentativ ist. Von den 15.000 Personen, die Deutschland in den Jahren 2017 und 2018 mithilfe des Programms verlassen haben, wurden rund 1.300 befragt. Verzerrungen seien allerdings nicht auszuschließen. Nicht alle Rückkehrer seien heute noch erreichbar. Das Programm Starthilfe Plus zahlt zwischen 800 und 1.200 Euro an ausreisepflichtige Personen, die Deutschland freiwillig verlassen. 500 Euro zusätzlich gibt es, wenn mehr als 4 Familienmitglieder gemeinsam ausreisen. Dabei wird die zweite Rate des Betrags frühestens ein halbes Jahr nach der Ausreise im Rückkehrland gezahlt.
Die Konjunkturaussichten für nächstes Jahr haben sich eingetrübt. Aus Sicht der EU-Kommission könnten in einer ganzen Reihe von Euro-Staaten Haushaltsprobleme hinzukommen. In 8 EU-Staaten drohen laut Kommission Verstöße gegen den Euro-Stabilitätspakt. Für Deutschland gab es in einer Sache hingegen zum ersten Mal seit Jahren ein kleines Lob, berichtet Stefan Überbach aus Brüssel.
Für die Euro-Länder gibt es gute Nachrichten, sagt der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis. Erstens, trotz der eher trüben Wirtschaftsaussichten laufen keine offiziellen Strafverfahren wegen überhöhter Schulden. Das gab es seit 2002 nicht mehr. Zweitens, die Verschuldung der Eurozone insgesamt geht weiter zurück. Und drittens, insgesamt 9 Länder halten sich mit ihren Haushaltsplänen an die Stabilitätsregeln für die Gemeinschaftswährung, darunter Deutschland, Österreich, Irland, Litauen und Malta. Zu den europäischen Musterschülern zählt die EU-Kommission ausdrücklich auch die neue Regierung in Athen, Valdis Dombrovskis. Griechenland hat die nötigen Reformschritte für mehr Wachstum und weniger Schulden eingeleitet. Das ist sehr positiv und wir hoffen, dass die Regierung ihre ambitionierten Ziele auch erreicht. Ein Sonderlob gibt es für Deutschland und die Niederlande. Beide Länder hätten ihre Ausgaben für Investitionen aufgestockt. Angesichts der guten Haushaltslage gibt es allerdings nach Ansicht der Brüsseler Behörde sowohl in Berlin als auch in Den Haag noch Luft nach oben. Deutschland und die Niederlande könnten mehr tun, weil es nicht genug ist. Und es ist nicht genug, weil sie mehr tun könnten, sagt EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.
They could do more because it's not enough. It's not enough because they could do more.
Europas Sorgenkinder sind vor allem Belgien, Spanien, Frankreich und Italien. Die jeweiligen Regierungen sollten nach Ansicht der EU-Kommission die niedrigen Zinsen zum Abbau ihrer gewaltigen Schuldenberge nutzen und mehr dafür tun, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die gelbe Karte gibt es außerdem für Portugal, Slowenien, Finnland und die Slowakei.
Deutsche Ermittler haben im laufenden Jahr erstmals mehr als 10 Tonnen Kokain sichergestellt, so viel wie nie zuvor. Das meiste davon in den Containerhäfen in Hamburg und Bremerhaven. Das Bundeskriminalamt hat entsprechende Rechercheergebnisse des NDR bestätigt, berichtet Philipp Eckstein.
Ein Kellerraum irgendwo in Norddeutschland. In den Regalen stehen mehrere blaue Plastikboxen. Sie enthalten 25 Kilogramm Kokain. Der Straßenwert der Droge beträgt etwa 600.000 Euro. Die Kokainblöcke wurden unlängst vom Zoll sichergestellt. Noch vor einigen Jahren wäre das ein großer Fund gewesen, sagt René Matschke, der Leiter der Zollfahndung Hamburg. Doch das sei mittlerweile Geschichte.
So ist das. Früher waren mal 50 oder 100 Kilo wirklich die großen Fälle. Heute, wo wir auch mal 1, 2, 4,5 Tonnen sicherstellen, sind natürlich 30, 50 Kilo immer noch gefährlicher Stoff, aber aus heutiger Sicht eher die kleineren Fälle.
Im Fokus der Kokainbanden stehen dabei die großen deutschen Häfen, Hamburg und Bremerhaven. Versteckt in Containern kommt das Kokain mit Schiffsladungen aus Südamerika nach Europa und auch nach Deutschland.
Das Jahr 2019 entwickelt sich zu einem absoluten Rekordjahr, was die Kokainsicherstellung anbetrifft. Bereits im August diesen Jahres hatten wir die Rekordmenge von 10 Tonnen Sicherstellung erreicht. Und mit dem heutigen Stichtag müssen wir davon ausgehen, dass das noch deutlich darüber liegt,
sagt Christian Hoppe vom Bundeskriminalamt. Hoppe leitet die Abteilung für organisierte Kriminalität. Fahnder gehen davon aus, dass die hohen Beschlagnahmezahlen nicht etwa auf eine verbesserte Strategie von Polizei und Zoll zurückzuführen seien. Vielmehr gehen sie davon aus, dass weltweit immer mehr Kokain verfügbar ist.
Die hohen Anbau- und Produktionsmengen in Südamerika auf der einen Seite und die größeren Gewinnmargen vom europäischen Markt im Vergleich zum nordamerikanischen Markt machen den Rauschgifttransport nach Europa für die Tätergruppen so attraktiv. Neue Gruppen drängen in den Markt. Druckgruppen, insbesondere vom Westbalkan, einschließlich der Albaner, drängen auf den Markt gemeinsam mit den Türken und bilden eine Konkurrenz zu den traditionellen Rauschgifthändlergruppierungen, wie zum Beispiel der italienischen Mafia, osteuropäischen Gruppen, aber auch deutschen Tätern.
Insbesondere in den Niederlanden, aber auch in Spanien und in Belgien werden Konflikte zwischen verfeindeten Kokainbanden bereits mit Waffengewalt gelöst. Auch vor Mordanschlägen schrecken die Täter nicht zurück. Eine Entwicklung, die sich so drastisch in Deutschland bislang nicht abzeichnet, sagen Fahnder dem NDR. Dennoch müsse man sehr wachsam sein, fordert Christian Hoppe.
Auf Täterseite wird ein zusätzliches Angebot, ein größerer Markt zu einem größeren Konkurrenzverhalten führen und wir werden einen deutlich aggressiveren Markt erleben.
Auf Initiative mehrerer norddeutscher Landeskriminalämter berät man im Bundeskriminalamt nun darüber, wie man den internationalen Rauschgifthandel effektiver bekämpfen kann. Der Chef der Zollfahndung Hamburg, René Matschke, will auf eine neue Antidrogenstrategie indes nicht warten.
Sowohl in Hamburg wie auch in Bremerhaven haben wir mehr Personal inzwischen eingesetzt, die zur Bekämpfung des Kokainhandels beschäftigt werden.
Zudem habe man bereits damit begonnen, die Zusammenarbeit mit den lokalen Polizeibehörden zu verstärken.
Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker soll der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft Berlin sprach heute von einer akuten psychischen Erkrankung des Beschuldigten. Matthias Bartsch hat die Pressekonferenz verfolgt.
Der Mann hat den Ermittlern der Mordkommission bei der Vernehmung sein Motiv ausführlich erklärt. Er habe eine generelle Abneigung gegen die Familie von Weizsäcker. Medien berichten, dass es auch um die Rolle des Vaters von Fritz von Weizsäcker gehe, den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Er sei als Geschäftsführer des Chemiekonzerns Böhringer Ingelheim in den 60er Jahren mitverantwortlich gewesen, dass tödliche Giftstoffe für den Vietnamkrieg geliefert worden seien. Die Berliner Staatsanwaltschaft will diese Darstellung nicht kommentieren. Der Sprecher Martin Steltner spricht von einer wahnbedingten allgemeinen Abneigung des Mannes gegen die Familie von Weizsäcker.
Der Mann ist psychiatrisch untersucht worden und nach dem Ergebnis dieser Untersuchung wird die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellen auf vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik aufgrund einer psychischen Erkrankung, und zwar wegen Mordes bezüglich Professor von Weizsäcker und bezüglich versuchten Mordes wegen des 33-jährigen Polizeibeamten, der versucht hat zu helfen und der dann auch dabei war, den Angreifer zu überwältigen.
Der festgenommene Mann wohnt in einer kleinen Ortschaft in Rheinland-Pfalz. Er ist 57 Jahre alt und bislang nicht polizeibekannt. Der Mann tötete Fritz von Weizsäcker während eines medizinischen Vortrags mit einem Messer. Der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten starb trotz Reanimationsversuchen am Tatort in der Schlossparkklinik. Dort ist ein Kondolenzbuch ausgelegt. Mitarbeiter der Klinik und Teilnehmer der Veranstaltung würden außerdem psychologische Unterstützung erhalten.
Die Deutsche Umwelthilfe hat heute die Landesregierungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verklagt. Es geht um die Nitratbelastung des Grundwassers im Einzugsbereich der Ems. 2/3 der Fläche seien in einem chemisch schlechten Zustand, so die Deutsche Umwelthilfe. Unterstützt wird die Klage vom BUND. Sabine Müller über die politischen Reaktionen.
2 Umweltministerinnen und 2 sehr unterschiedliche Reaktionen auf die neue Grundwasserklage der Deutschen Umwelthilfe DUH. Bundesumweltministerin Svenja Schulze gelassen. Sie kennt das Prozedere schon, denn die Bundesregierung war von der DUH bereits im vergangenen Jahr verklagt worden. Die Klage gegen Niedersachsen und NRW sieht Schulze für sich nicht als zusätzlichen Druck.
Der Druck ist schon enorm hoch. Der kommt nämlich von der Europäischen Union. Wir haben eine Klage auf der europäischen Ebene schon verloren und sind gezwungen zu handeln. Deswegen legen wir diese ganzen Programme vor.
Überhaupt nicht gelassen dagegen die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.
Wir arbeiten hier mit allen Kräften daran, das Thema wirklich zu regeln. Und meine allergrößte Sorge ist, dass eine solche Klage dazu führt, dass jeder jetzt sagt, dann warten wir doch mal ab, wie die Klage ausgeht. Und keiner richtig sich traut, dran weiterzuarbeiten.
Die Umwelthilfe hält die Klage dagegen für dringend notwendig, weil sie fest davon ausgeht, dass bei den laufenden Verhandlungen nicht genug herauskommen wird, um die Nitratbelastung des deutschen Grundwassers tatsächlich deutlich zu senken. Ein Punkt ist Sascha Müller-Krenner, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, besonders wichtig.
Diese Klage richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Landwirtschaft und gegen die Landwirte, sondern sie richtet sich gegen die politischen Entscheidungsträger, die seit Jahrzehnten versäumt haben zu handeln.
In der Klage geht es um die Ems-Region, wo das Grundwasser durch Überdüngung auf 2/3 der gesamten Fläche in schlechtem Zustand ist. Erlaubt sind 50 Milligramm Nitrat pro Liter, teilweise sind es aber deutlich mehr als 3-mal so viel. Mit der Klage will die Umwelthilfe Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zwingen, konkrete Kataloge an Schritten vorzulegen, um die Grenzwerte flächendeckend einzuhalten. Die Umweltschützer sagen, es reiche nicht, an kleinen Rädchen zu drehen, etwa das Zeitfenster, in dem Gülle ausgebracht werden darf, weiter zu verkleinern. Sie fordern eine andere Art der Landwirtschaft, mit mehr Biolandbau und vor allem deutlich weniger Tieren pro Hektar. Um nur so viel Gülle zu produzieren, wie die Böden der Ems-Region verkraften können, haben die Umweltschützer ausgerechnet, müssten dort pro Jahr 25 Millionen Masthühner weniger geschlachtet werden und 370.000 Mastschweine weniger. Umwelthilfe und BUND beklagen die Kosten der Nitratbelastung im Grundwasser für die Umwelt, aber auch die Kosten für den Verbraucher. Denn bundesweit müssten die Wasserwerke knapp 770 Millionen Euro ausgeben, um das nitratbelastete Grundwasser aufwendig so aufzubereiten, dass es Trinkwasserqualität hat.
Auf den Tag vor 30 Jahren, im November 1989, haben die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Deutschland hat sie 3 Jahre später ratifiziert. Sie garantiert jedem Kind das Recht, in Würde und in Sicherheit aufzuwachsen. Fraktionsübergreifend wird bei uns in Deutschland derzeit für mehr Kinderrechte nicht nur in Deutschland geworben. Und auch die Debatte darüber, ob Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen, nimmt an Fahrt auf. Formulierungsvorschläge gibt es schon. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
Kinder haben besondere Rechte, auf die besonders geachtet werden muss, sagte Justizministerin Lambrecht dem NDR. Diese Rechte müssten in den Mittelpunkt staatlichen Handelns rücken. Die Ministerin wehrte sich gegen Vorbehalte aus der Union, wonach Kinder bereits durch die allgemeinen Menschenrechte genügend Schutz erhielten, und verwies auf den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Dort heißt es, man werde Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich verankern. Christine Lambrecht will noch 2019 einen Gesetzentwurf vorliegen. Auch der Kinderschutzbund und das Deutsche Kinderhilfswerk haben sich dafür ausgesprochen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Heinz Hilgers, Präsident des Kinderschutzbundes, sagte, viel zu oft würden Kinder nur als Anhängsel ihrer Eltern wahrgenommen. Das Kinderhilfswerk formulierte ähnlich, die Interessen von Kindern im täglichen Leben würden oft übergangen. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gilt seit 30 Jahren. Deutschland hat die Konvention 1992 ratifiziert. Ins Grundgesetz haben es die Kinderrechte aber trotz jahrzehntelanger Debatte bisher nicht geschafft.
Kilian Pfeffer berichtete, das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war heute Ulrike Heckmann.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.